ARD Sounds.
Wovon wir ausgehen müssen, wenn, also wenn wir dieses Gedankenspiel uns erlauben, wenn eine außerirdische Zivilisation hierher kommt, dann ist sie uns technologisch zumindest überlegen. Und das ist könnte natürlich zu einem Problem führen, denn wir haben das in unserer eigenen Geschichte, auch da wieder sind wir uns selbst das beste Beispiel. Die vermeintlich oder zumindest mal technologisch überlegene Zivilisation führt meistens zur Auslöschung oder zur Bedrohung der unterlegenen Zivilisation. Wir sehen das bei Christoph Kolumbus in Amerika und den Ureinwohnern. Das ist natürlich so ein Szenario, was nicht ganz so schön ist.
Aus dem Leben, der SR3-Talk mit Uwe Jäger.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Heute mit Andreas Müller. Als Journalist und Autor beschäftigt sich der Saarländer seit vielen Jahren mit unbekannten Flugobjekten und das macht er auch in seinem neuen Buch UFO, ein Sachbuch. Wir unterhalten uns über die Fakten, die er darin zur wissenschaftlichen Erforschung von UFOs zusammengetragen hat, worauf ich sehr gespannt bin. Hallo Andreas, schön, dass du mein Gast bist.
Hallo, das freut mich auch sehr.
Andreas, wann wurde zuletzt ein UFO gesehen oder wahrgenommen?
Vor wenigen Minuten vermutlich, wenn man die Statistik glaubt, werden jedes Jahr allein in Deutschland etwa 1000 UFOs gemeldet, wahrscheinlich noch sehr viel mehr gesehen. Weltweit sind es an die Zehntausende. Von daher, UFOs werden ständig gesehen. Ob die sich dann auch als unidentifiziert herausstellen bei einer näheren Untersuchung, dann bleiben dann die wenigsten übrig. Also man sagt so 2-3% bleiben nach einer intensiven Untersuchung noch ungeklärt. Und das sind die, die uns interessieren.
Dann lass uns doch gleich mal klären, was ist gemeint mit UFO? Was versteht man darunter?
Also der Begriff ist eigentlich ja recht sachlich, unidentifiziertes Flugobjekt. Das heißt, ein Zeuge sieht etwas am Himmel, was er oder sie sich nicht erklären kann. Im Prinzip ist es bis dahin noch eher ein unbekanntes Flugobjekt. Da die wenigsten Zeugen irgendwie Experten in Astronomie oder Raumfahrt, Luftfahrt sind, muss das dann natürlich an Experten übergeben werden, die Untersuchung. Und wenn so eine Untersuchung dann weiterhin keine Erklärung findet, also im Sinne von Sternschnuppen, Flugzeugen, Satelliten, Vögel, Insekten vor der Kamera, was auch immer, dann wird daraus ein unidentifiziertes Flugobjekt. Und man hat dann gemerkt, dass sich das über die Jahre hinweg immer mehr assoziiert hat mit den kleinen grünen Männchen, die in fliegenden Untertassen daherkamen. Und vor ein paar Jahren ist man umgestiegen und nennt das nicht mehr UFO, sondern UAP. Und das bedeutet unidentifiziertes anomales Phänomen. Man wollte zum einen weg von dieser reinen Objekthaftigkeit, also nicht nur Dinge mit einem Körper, sondern vielleicht auch auf energetische Phänomene, aber eben auch das Ganze nicht nur im Luftraum ansiedeln, sondern es gibt solche Detektionen auch unter Wasser und eben auch im erdnahen und weiteren Weltraum. Von daher dehnt man diesen Begriff dann damit ein bisschen aus. Vermutlich bleibt aber der Begriff UFO uns erhalten, weil er einfach griffig und in allen Köpfen drin ist. Und jeder weiß, wenn jemand UFO sagt, haben, glaube ich, alle so mehr oder weniger die gleiche Vorstellung, was damit gemeint ist.
Aber wenn die Leute da nicht einfach manchmal Opfer von ihren Sinnen, das, was sie richtig wahrgenommen haben, ich habe es gesehen in der Vorbereitung, dass es wirklich häufig UFO-Sichtungen gibt, so wie du sagst. Und da war das mal ein Sonnenschirm auch über dem Saarland, der ziemlich weit hochgetragen wurde. Oder es war eine Drohne. Sind es dann häufig so Dinge, die man nicht richtig wahrnimmt oder die doch ein Naturphänomen oder sowas sind oder ein Satellit, der da rumfliegt?
Ja, also die meisten Menschen sind ja, wie gesagt, keine ausgewiesenen Experten in Astronomie oder Luft- und Raumfahrt. Und von daher gibt es eine ganze Menge von Dingen, die am Himmel sich bewegen, die meisten nicht kennen und deswegen für sie auch aus unbekannt sind. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich höre, dass es ganz viele Menschen gibt, die mir erzählen, sie hätten noch nie eine Sternschnuppe gesehen. Wenn man jetzt das noch nie gesehen hat, obwohl es die auch fast jede Nacht gibt, dann kann das natürlich gerade, wenn man Kinobilder im Kopf hat, schnell zum Rätselraten führen. Aber meistens ist es dann schon so, Leute, die sich damit auskennen, die haben so eine ganze Bandbreite an Erscheinungsformen wie ein Flugzeug. Wenn ein Flugzeug hoch oben am Himmel fliegt, erkennt man meistens gar nicht die Tragflächen. Das sieht dann aus wie so ein Tic-Tac. Und entsprechend kann dann natürlich Verwunderung eintreten. Und es ist die Aufgabe der Forschung. Es gibt ja auch UFO-Meldestellen dafür extra, die da sehr gut sind in der Identifizierung dieser Objekte, den Großteil auszusieben. Weil erst das, was dann übrig bleibt nach dieser Untersuchung, Untersuchung und oft liegen einfach nicht genug Daten vor. Also wenn jetzt nur ein Sichtungsbericht reinkommt, wo jemand was gesehen hat und sagt, hey, ich habe das und das gesehen, bleibt es halt bei dieser Anekdote. Und erst wenn wir Bildmaterial dazu haben und genaue Daten, können wir das abgleichen mit Start- und Landezeiten, Genehmigungen für Ballonstarts und so weiter.
Du sagst, es gibt so Meldestellen. Wenn ich sowas sehe, sowas entdecke, sollte ich das melden? Und wo melde ich mich da am besten?
Also oft kommt es vor, dass die Leute die Polizei anrufen. Warum auch immer. Was soll die Polizei bei einer UFO-Sichtung tun? Die können meistens auch nur dabei stehen und das auch bestätigen. Das ist dann natürlich interessant. Aber melden kann man UFO-Sichtungen in Deutschland am besten bei der GEP. Das ist die Gesellschaft zur Untersuchung des UFO-Phänomens. Und die findet man unter ufo-forschung.de. Die haben ein eigenes Melderegister. Da kann man vor allem auch selbst recherchieren, ob zu der Sichtungszeit der eigenen Sichtung andere schon was in derselben Gegend gemeldet haben. Und die GEP ist auch sehr gut darin, diese Dinge zu identifizieren und kann oft dann auch sehr schnell eine normale Erklärung liefern, was oft auch für die Zeugen wichtig ist. Es geht den wenigsten Zeugen darum, jetzt eine sensationelle Meldung zu machen, sondern sie haben was gesehen, das sie sich nicht erklären können und suchen dafür eine Antwort. Natürlich ist die Faszination, dass es auch ein echtes, also ein exotisches oder vielleicht sogar ein außerirdisches UFO sein könnte, groß, aber eigentlich ist der größte Bedarf darin, erstmal eine Erklärung zu bekommen.
Du hast gesagt, die Faszination ist immer noch groß bei vielen von uns. Mag man auch gerade wieder im Kino gibt es einen neuen Film von Spielberg, Disclosure Day, der Tag der Wahrheit. Da geht es auch um die Frage, ob es da noch anderes Leben im Universum gibt. Was denkst du, woher kommt diese Begeisterung dafür?
Naja, ich glaube, die Menschen haben ja schon immer seit Anbeginn der Zeit an den Himmel geschaut und gerade nachts haben sie da eben Dinge gesehen, ganz, ganz früher, die sie sich gar nicht erklären konnten. Der Himmel war ja wie so eine Projektionsfläche. Man hat ja das nicht als Raum wahrgenommen. Und so kam das ja auch später dann, dass man dort Götter verortet hat. Man hat dann bei teilweise auch bei astronomischen Phänomenen, die noch nicht bekannt waren, hat man gesagt, das sind jetzt böse Omen, Kriegszeichen, irgendwelche göttlichen Progidien. Und das war also immer schon die Faszination, was da draußen ist. Und auch wenn wir dann den Mond anschauen, haben sich die Menschen immer die Frage gestellt, was könnte da sein? Lebt da vielleicht jemand? Und es ist ja interessant, auf einem Planeten, wo man vielleicht durch eine ständige Bewölkung oder eine ständige Tagseite gar keinen Sternenhimmel sieht, kann sich vielleicht eine intelligente Zivilisation entwickeln, die nie den Bedarf oder das Bedürfnis zur Raumfahrt entwickelt hat, weil sie sich nie diese grundlegenden Fragen gestellt hat. Also worauf ich hinaus will, die Frage, ist da draußen jemand noch mehr und was ist das da draußen, die hat uns ja immer schon begleitet und im Raumfahrtzeitalter kommen wir selbst ein Stückchen über diese Grenze hinaus. Und alles, was dahinter eventuell liegt, bleibt natürlich die Faszination.
Wie oft geht dein Blick Richtung Himmel mit Aussicht auf ein unbekanntes Flugobjekt?
Also ich habe natürlich schon eine gewisse Aufmerksamkeit dafür, kenne aber natürlich mich auch sehr gut aus mit allem Profanen oder Naturphänomenen, die am Himmel zu sehen sind. Und von daher, es kommt aber schon vor, ich hatte auch selbst schon Sichtungen, die ich bis heute nicht erklären kann.
Was war das?
Das fing an von, man kann es einfach am besten so beschreiben, ein kugelförmiges Licht, das durch die Landschaft flog, nicht hoch am Himmel, sondern wenige Meter von mir entfernt, bei klarem Verstand und bei klaren Sinnen, wachem Verstand, bis hin zu einem objekthaften, großen Ding am Himmel, das tatsächlich auch dahinter die dahinterliegenden Sterne verdeckt hat.
Wo war das, im Saarland?
Oder? Das eine war im Saarland, diese Kugel war in Ottweiler und das andere war in England, wo ich ja viel unterwegs war.
Landen dann bei dir auch manchmal so Nachrichten von Sichtungen im E-Mail-Postfach oder bekommst du Anrufe?
Ja, also Anrufe weniger, aber die Menschen heutzutage machen das über E-Mail. Das sind dann auch oft Fotos dabei und Filme, die die Menschen aufgenommen haben. Die meisten sind relativ schnell erklärbar. Die Situation, die Standardsituation ist oft, ich habe meine Urlaubsbilder nachgeschaut und habe dann plötzlich da diesen Punkt am Himmel erlebt. Das heißt, diese Sichtung war eigentlich keine Sichtung, weil während dem Foto hat dieser Zeuge oder die Zeugen das gar nicht gesehen, wundert sich nachher, was das ist. Und das deutet meistens darauf hin, dass das ein Vogel oder ein Insekt war, der so klein und so schnell durchs Bild geflogen ist, dass man das beim Fotografieren gar nicht wahrgenommen hat. Aber es gibt eben auch andere Fälle. Wir hatten ja 2021 diesen Fall hier in Saarbrücken, hinten am Richtung
St. Anual.
St. Anual, genau, auf dieser Hundewiese. Und das war schon ein sehr großes Objekt, das die Zeugin fotografiert, gefilmt hat. Und es hatte mehrere Meter Durchmesser. Und das war schon sehr spannend und bis heute unidentifiziert.
Auch eine Kugel war
genau.
Es damals.
Also eigentlich so ein sehr großes, kugelförmiges Objekt. Da war noch ein zweites dabei, das hat sich um dieses Objekt rumgedreht. Und was man dann machen kann, ist, man kann natürlich anrufen bei Flughäfen, bei der Flugaufsicht, ob es Lande- oder Startgenehmigungen für Wetterballons und so weiter gab. Es gab auch eine Kameradrohne, die ist so für Großevents gemacht. Das ist eben ein Ballon, damit, wenn die hinunterfällt, keine Personenschäden verursacht. Die ist aber ungemein teuer und ist nur ganz selten bei Großveranstaltungen im Einsatz. Und da habe ich mich hingewandt, ob die vielleicht hier was hatten und sagten, unsere Kamera war damals hier nicht im Einsatz. Also alle Dinge, die es sein könnten, wurden abgeglichen und es gibt bislang dafür keine Erklärung. Und der Saarbrücker Flughafen ist nur 8 Kilometer entfernt. Das heißt, das ist nicht nur eine Frage der Flugsicherheit, sondern natürlich auch ein wissenschaftliches Rätsel.
Wie ist das dann aber für dich? Guckst du dir das dann vor Ort an? Also du hast schon gesagt, man hört raus, du fängst an zu recherchieren.
Genau.
Rufst du die Leute an, sagst, kann ich mal vorbeikommen? Erzählen Sie mir die Geschichte?
Also wenn der Fall genügend Daten schon in der Meldung mitbringt, dann schon. Also man kann nicht jeder Meldung hinterher. Oft fehlen auch die grundlegenden Daten. Wird, wie gesagt, auch schwierig, wenn keine Foto- oder Filmmaterial dazu liegt, weil dann kann man es nur glauben oder nicht glauben und hat keinen Anhaltspunkt. Und man kann ja auch zum Beispiel Daten generieren aus Foto- und Filmaufnahmen, anhand ich ja auch zum Beispiel eine Zeugenaussage überprüfen kann, ob mir da jetzt jemand was vom Pferd erzählt oder ob das wirklich alles stimmt, wenn schon das Datum, das er angibt, nicht mit der Aufnahmedatum übereinstimmt, dass ich in den Metadaten ablesen kann. Dann muss man vorsichtig sein.
Dass man da auch keinem Schwindler irgendwie ja in die Falle tappt, oder?
Genau, also wobei diese Meldungen, die haben wirklich stark abgenommen. Also gerade jetzt heute gibt es ja KI, da muss man keinen großen Aufwand betreiben. Aber auch diese Dinge lassen sich erkennen, gerade in der Rücksprache mit den Zeugen, weil jemand, der schwindelt, der verhaspelt sich dann schnell in Ungereimtheiten.
Aber wie war das für dich selbst, wenn man sich so intensiv mit diesem Thema und diesen Phänomenen auch beschäftigt, wenn du dann sowas entdeckt hast, wo du sagst, das kann ich mir jetzt auch nicht erklären?
Na, das ist natürlich schon so die Nadel, die man im Heuhaufen findet. Und das ist immer eine spannende Geschichte, wobei jetzt hier in dieser Saarbrücker Sache ich weiterhin offen dafür bleibe, dass irgendwann jemand kommt und eine profane Erklärung dafür hat, im Sinne von, wir haben aber einen 5 Meter großen Ballon steigen lassen. Wir haben keine Starterlaubnis, keine Landeerlaubnis. Ja, das war ein Flugsicherheitsrisiko, aber wir haben es halt gemacht. Wie und warum auch immer. Aber das müsste dann gut belegt sein, also mit Bildern. Und wenn das eben nicht der Fall ist, das ist im Prinzip das, wo wir hinwollen, wenn wir auch mit anderen, mit akademischen Instrumenten noch auf UFO-Jagd sozusagen gehen. Das sind die Daten, die wir brauchen, um wissenschaftlich mehr aus dem Phänomen herauszuziehen als nur Anekdoten und Geschichten.
Und 95% der Fälle klären sich häufig ja dann auch auf.
Sogar noch mehr, ja. Also man sagt so 2-3% bleiben letztendlich übrig. Wobei das natürlich täuscht von dem Verhältnis her. Wie gesagt, in Deutschland haben wir jedes Jahr teilweise bis zu 1000 offizielle UFO-Meldungen, viel mehr Sichtungen und da sind 2-3% natürlich wiederum schon eine ganze Menge und wenn wir das extrapolieren weltweit, dann haben wir 10-100.000 Sichtungen. Auch dann sind 2-3% an nicht erklärten Phänomenen so viel, dass man sich damit gesellschaftlich, politisch und natürlich wissenschaftlich auseinandersetzen muss. Denn wir teilen mit diesen Phänomenen einen Flugraum, in dem Leute jeden Tag mit dem Flugzeug fliegen, Raketen starten, unsere Sicherheitstechnologie in diesem Raum stattfindet. Also das ist nicht nur ein Phänomen, was irgendwie kurios im Privaten für irgendwelche UFO-Nerds eine Rolle spielt, sondern wirklich ganz klare Konsequenzen auch für alle im Leben hat.
Wann und wo wurde das erste UFO eigentlich gesichtet?
Gut, das ist eine Frage, die man so nicht beantworten kann, denn das UFO-Phänomen kann man so in zwei Teile unterteilen. Das historische Phänomen, das sehr, sehr weit zurückgeht, Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende zurück.
Selbst in der Bibel angeblich schon.
In der Bibel gibt es Stellen, die man so deuten kann. Aber ich persönlich bin da sehr vorsichtig. Es gibt da schon später recht klarere Formulierungen. Zum Beispiel bei einer Schlacht von Karl dem Großen haben sich 2 rote fliegende Schilde über einer Kirche gezeigt, die dann die Gegner in die Flucht geschlagen haben. Wenn man sich das vor Augen führt, das Bild, das gleicht doch schon sehr der Vorstellung von UFOs, die wir heute haben. Aber das sind natürlich alles Dinge, die in der Geschichte weit zurück verhaftet sind und wir wissen nicht letztendlich, mit welcher Motivation die überliefert wurden und was da wirklich beobachtet wurde. Zur damaligen Zeit hatten die Leute ja auch weniger eine Vorstellung von Naturphänomenen, als wir das heute haben. Das moderne Phänomen beginnt sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg. Schon während dem Zweiten Weltkrieg haben alliierte Bomberpiloten die sogenannten Foo Fighter gesehen. Das waren also teilweise solche kugelförmigen Phänomene, wie ich sie auch schon in Ottweiler vielleicht gesehen habe, aber auch schon wirklich objekthafte Scheiben oder andere Strukturen, die die Bomber verfolgt haben und für die man eben auch keine Erklärung fand. Und Winston Churchill hat dann aufgrund all dieser Sichtungen irgendwann gesagt, ich will jetzt wissen, was es damit auf sich hat und hat in den 50er Jahren eine UFO-Untersuchungsstelle am Verteidigungsministerium in England eingerichtet, die es dann fast 60 Jahre lang gab. Danach gibt es eigentlich sozusagen im Raumfahrtzeitalter nach dem Zweiten Weltkrieg immer wieder UFO-Sichtungsmeldungen rund um den Globus. Oft bin ich damit konfrontiert, dass die Leute sagen, ja, warum landen die immer nur in Amerika und zeigen sich vielleicht noch in England, wo sie noch ein paar Kornkreise im Feld hinterlassen, aber warum nicht auch hier und so weiter. Das ist also ein falscher Eindruck. Das ist ein globales Phänomen, war es immer auch schon. Und sehr früh haben die Leute eben eigentlich schon immer Dinge beobachtet, die sie sich nicht erklären konnten, für die sie zu der damaligen Zeit aber keinen allgemeinen Begriff hatten. Da gab es dann zum Beispiel im alten Rom Schilderungen während der Renaissance und da wurden diese Phänomene so beschrieben mit Objekten, die die Leute aus ihrem Alltag kannten. Da waren es eben keine UFOs, sondern fliegende Hüte zum Beispiel, fliegende Kanonenrohre, tanzende Sonnen oder brennende Fässer, die vom Himmel kommen und wieder dahin zurückfliegen. Also alles Dinge, die man nicht so ohne weiteres astronomisch oder natürlich erklären kann. Und damals gab es natürlich auch noch keine Luft- und Raumfahrt, also auch nicht technologisch. Und das hat sich dann so weiterentwickelt. Das UFO-Phänomen an sich blieb relativ ähnlich. Der fliegende Hut ist ein gutes Beispiel für die fliegende Untertasse. Gleicht sich sozusagen im Schattenbild, wenn man sich so vorstellt. Die Mehrheit der UFOs sind meistens kugelförmige Objekte, bis heute noch. Auch die US-Untersuchungsbehörde des Pentagon, Arrow, stellt fest, dass die meisten UFOs, die von Piloten gemeldet werden, kugelförmige Objekte sind. Das Problem bei einer Kugel ist natürlich, sie hat keine eigentlichen aerodynamischen Eigenschaften. Also sie hat keine Flügel, keinen Antrieb, dürfte eigentlich, außer wenn es sich um einen Ballon handelt, was auch nicht ausgeschlossen werden kann in allen Fällen, aber eigentlich gar nicht fliegen. Und teilweise spielt sie aber trotzdem Militärjets aus. Das ist also ein Phänomen, was uns immer schon beeinflusst hat und es hat sich auch niedergeschlagen in historischen Kunstdarstellungen, in Holzschnitten, in Kupferstichen bis hin ins Religiöse. Man kann sich natürlich bei einigen, beim Sonnenwunder von Fatima zum Beispiel, bei so einer Marienerscheinung, da waren Zehntausende anwesend, als angeblich die Sonne am Himmel tanzte. Dass das nicht unsere Sonne war, ist klar. Die weitere Frage, ob das jetzt religiös oder UFOs waren, bleibt offen.
Also alles Phänomene, die die Menschen zur damaligen Zeit auch einfach nicht erklären konnten. Aber du sagst, es gibt auch immer wieder Piloten und Astronauten, die von Dingen berichten, die sie gesehen haben, die sie sich nicht erklären können. Hast du da ein Beispiel von uns auch auf der ISS 2005 noch? Ja?
Also im Gegensatz zu der Vorstellung, dass gerade Piloten oder Astronauten noch gar nie UFOs gesehen hätten, es gibt so Aussagen, auch in den Medien und auch teilweise von Astronauten, die sehr UFO-kritisch sind, gibt es eine ganze Menge von Berichten, zum Beispiel von Astronauten. Hier in Deutschland das populärste Beispiel dafür, das wäre Werner Utter. Das war der erste Chefpilot der deutschen Lufthansa, also nach dem Krieg.
In den 70ern auch noch?
Genau, war bis in die 70er hinein, war Pilot von Bundespräsidenten, war also eine große Nummer sozusagen im deutschen Flug- und auch Politikbetrieb. Und der hat, nachdem er dann in Pension ging, hat er seine UFO-Sichtungen öffentlich gemacht. Und er hatte so viel UFO-Sichtungen, dass er sogar während seiner Flüge, damals leider noch keine Kamera, aber ein Diktiergerät dabei hatte und hat die teilweise live eingesprochen, während er die Sichtung hatte. Das sind Tonaufnahmen, die bis heute erhalten sind. Und das ist natürlich schon sehr eindrucksvoll. Es gibt Leute, die diskutieren darüber, sind Piloten jetzt per se die besseren UFO-Zeugen? Sind sie natürlich nicht, weil auch sich Piloten und Astronauten natürlich täuschen können oder einem Wahrnehmungsfehler unterworfen sein können. Aber natürlich sind Piloten trainiert, dass sie sich im Luftraum zurechtfinden, wissen sollten, mit wem oder mit was sie den Luftraum teilen. Also ich denke, es macht schon einen Unterschied, ob Tante Erna ein UFO gesehen hat oder ein Chefpilot der deutschen Lufthansa sagt, da flog was neben mir her. Das war kein Wetterballon. Und das war eine ganz sensationelle Begegnung.
Was hat er damals wahrgenommen oder gesehen?
Also in einem Fall, da beschreibt er zuerst ein helles Licht, das neben der Maschine herflog. Und dann später stand das neben der Maschine und er sagt das so, Zitat, das sieht so aus wie so eine Spinne, mit so einer leuchtende Spinne. Wie man sich das dann visualisiert vorstellen kann, bleibt, glaube ich, jedermanns Fantasie überlassen. Aber er beschreibt vor allem Phänomene, die sich eben nicht durch konventionelle Fluggeräte erklären lassen und die trotzdem auf Flughöhe, das ist ja so 10 Kilometer etwa, ihm da begegnet sind. Und die Erfahrung teilt er mit Piloten weltweit schon immer. Schon die ersten Doppeldeckerpiloten im Ersten Weltkrieg, da gab es einen Engländer, der hat einen fliegenden London-Bus, also diesen Doppeldeckerbus gesehen, der ihm hinterhergeflogen ist und hat sogar auf dieses Objekt geschossen. Also das ist natürlich, das sah jetzt nicht 1:1 aus wie ein Doppeldeckerbus, aber das ist das, was ich eben sagte, er brauchte Objekte, die jeder kennt. Und man kann sich vorstellen, wenn einem Doppeldeckerpiloten damals ein fliegender Doppeldeckerbus entgegenkam, das war schon eine merkwürdige Situation.
Würde man heute sagen, vielleicht er hatte Wahnvorstellung oder sich was auch immer, ne? Klingt ja, sehr unwahrscheinlich.
Er hat darauf geschossen, es ist nichts dergleichen passiert. Er war ja damals nicht der Einzige. Es gibt also aus beiden Weltkriegen ganz viele Berichte über damalige Flugobjekte, die nicht erklärt werden konnten. Und ich glaube, es ist zu wohlfeil einfach die Dinge, weil wir sie nicht erklären können. Also wir können nicht hingehen und sagen, wenn ich eine UFO-Sichtung astronomisch erklären kann, dann akzeptiere ich, dass dieser Zeuge ein astronomisches Phänomen gesehen hat. Wenn es dann aber in die exotische Richtung geht, sagen ja, nee, dann muss er sich aber geirrt haben, besoffen gewesen sein oder einfach ein Spinner.
Gut, im Krieg würde man sagen, da gibt es natürlich viel Feuer, natürlich. Viele Granaten, Raketen oder sowas, die unterwegs sind und sich da vielleicht ein Phänomen ergeben hat, was er wahrgenommen hat. In deinem Buch gibt es auch viele Bilder, 150 Abbildungen. Viele davon sind unscharf. Du fragst auch, warum sind denn so viele unscharf, wenn es um UFOs geht?
Genau, das ist, also wobei ich finde, nicht alle sind so unscharf. Also zum Beispiel gerade unser Saarbrücker-Fall hier ist relativ scharf. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt hier irgendwelche Details erkennen kann, aber die Frage ist ja auch immer, wenn man darüber spricht, oft sagen Leute, ja, warum gibt es keine guten UFO-Fotos? Wir haben doch alle Handys in der Hand und in den Taschen, die wie viel Megapixel-Auflösung haben. Die erste Frage, die ich dann stelle, ist, was macht ein UFO-Foto zu einem guten UFO-Foto? Also was wollen wir auf einem Foto von einem Objekt erkennen, was wir nicht wissen, woher es kommt und was es ist? Also wollen wir darauf Scheibenwischer erkennen, Türgriffe oder Nummernschild oder irgendwas? Wahrscheinlich eher nicht. Und zum anderen ist es tatsächlich so, dass unsere Handykameras, auch wenn die eine große Megapixel-Auflösung haben, gar nicht dazu geeignet sind, Objekte in so einer Entfernung klar abzubilden, wie normalerweise eine UFO-Sichtung stattfindet. Also das findet ja nicht so nah statt, wie unser Teller beim Abendessen, unser Selfie in der Disco oder das Panoramafoto im Urlaub, sondern die meisten UFOs sind so mindestens 150 Meter entfernt, vielleicht sogar noch weiter, hoch am Himmel, vielleicht gegen die Sonne. Und man kann das gerne mal ausprobieren. Hier in Saarbrücken fliegen ja die Flugzeuge relativ tief schon beim Landeanflug auf den Flughafen. Und dann kann man versuchen, was man mit seiner 16, wie auch immer, Megapixel-Kamera da auflösen kann. Und da wird man sehen, selbst ein Flugzeug im Landeanflug, erkennt man wenig Details darauf. Und das liegt daran, dass unsere Kameras zwar so viel Megapixel haben, aber eine winzig kleine Linse. Und die Linse ist eigentlich das, je größer die ist, desto schärfer kann man was abbilden. Und das heißt, tatsächlich ist es so, ja, wir haben alle und millionenfach Handys in der Hand, die eigentlich tolle Fotos machen, aber nicht für diese Objekte und Entfernung ausgelegt sind. Und weil wir keine klassischen Kameras mehr benutzen, wie wir sie hier zum Beispiel sehen, haben wir schlechtere UFO-Fotos. Und je weiter wir zurückgehen, auch im Buch gibt es Aufnahmen aus den 80er Jahren, die sind erstaunlich deutlich geworden. Also tatsächlich ist die Antwort genau umgekehrt, wie man sich so vorstellt.
Gibt es da so richtige, in Anführungszeichen, UFO-Jäger, die sich auf die Lauer legen und den Luftraum da im Blick haben?
Das gab es. Mittlerweile wird das eher instrumentalisiert. Also ich bin ja auch am IFEX, am Interdisziplinären Forschungszentrum für Extraterrestrik an der Universität Würzburg tätig, bin da assoziiertes Mitglied. Und da wird eigentlich Raumfahrttechnologien entwickelt, aber eben ein Teil der Arbeit ist auch ganz offiziell im Forschungskanon der Universität verortet, also die UFO-Forschung oder UAP-Forschung. Und da versucht man Instrumente zu entwickeln, die man selbst kennt, deren Einstellungen man kennt, die eben auch diese Probleme, wie ich sie gerade geschildert habe, umgehen und die aber mit KI gestützt den Himmel rund um, also 24 Stunden, 7 Tage die Woche abscannen. Und die KI sorgt dafür, die lernt, was sind konventionelle Flugobjekte, aber wie sieht ein Vogel aus, der über die Kamera hinwegfliegt, über das Observatorium, und wie sieht irgendetwas aus, was wir nicht kennen. Und wenn sowas passiert, dass was Unerklärtes oder Unidentifiziertes über die Kamera fliegt, dann gibt es so eine kleine Meldung und dann schaut man sich das natürlich nochmal im Detail an.
Mit der Absicht, den Luft- und Flugraum besser abzusichern in Zukunft. Wie weit ist man da auch bei der Entwicklung?
Also da ist man schon recht weit. Also diese Systeme sind, wie gesagt, KI-gestützt. Die machen eigentlich die Arbeit auch ganz gut. Also es hat verschiedene Ziele. Luft- und Raumfahrtsicherheit ist natürlich eines der Ziele, aber was wir jetzt am IFEX bei der UAP-Forschung tatsächlich wollen, wir suchen Daten zu exotischen UFO-Phänomenen. Also wir hoffen, dass wir mit diesen Observationseinrichtungen tatsächlich auch mal was Unerklärtes detektieren und dann einfach saubere und brauchbare Daten haben.
Das ist das eine, warum man sich in der Wissenschaft für unbekannte Flugobjekte interessiert. Warum noch? Was treibt Wissenschaftler an, sich damit auseinanderzusetzen?
Es beginnt natürlich damit, dass so große Bevölkerungsschichten so ein großes Faszination dazu haben. Auch die Tatsache, dass so viele Leute eben glauben, schon UFOs gesehen zu haben und diese dann melden. Da läuft ja sozusagen eine Datenflut auf, die es zu erklären geht. Und gerade bei Phänomenen wie UFOs, die man offensichtlich fotografieren, filmen und mit Instrumenten, wie zum Beispiel an Bord von US-Kampfjets, auch detektieren kann und verfolgen kann, da ist es natürlich eine Einladung an die Wissenschaft, diese Daten zu sammeln und nach Antworten zu suchen, was man da gesehen hat. Es ist aber auch so, das UFO-Thema unterlag ja lange Zeit auch so einem Stigma. Also wer ein UFO gesehen hat, der hat ja nicht alle fliegenden Untertassen im Schrank, noch weniger die, die sich damit beschäftigen.
Also viel Spekulation war da auch immer mit dem Spiel und Sensation auch.
Sensation auch, aber es wurde sich viel darüber lustig gemacht, auch aus der Wissenschaft, in den Medien auch sehr viel. Also die Berichterstattung über UFOs war meistens mit so einem Kicherfaktor verbunden. Zum Beispiel, als die Engländer ihre UFO-Akten veröffentlicht haben und die haben Tausende veröffentlicht von deren Verteidigungsministerium, gab es eigentlich, das ist jetzt 10 Jahre her, kaum einen Nachrichtenartikel im deutschsprachigen Raum, der das nicht irgendwie belustigt darüber berichtet hat. Heutzutage hat sich das ein bisschen geändert, weil die Amerikaner und die US-Präsidenten sagen, unsere Piloten sehen da Dinge und detektieren Dinge, die wir uns nicht erklären können. Bei Trump ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher. Wenn Obama sowas sagt, wird es schwierig, das irgendwie ironisch zu kommentieren. Und es sind einfach zu viele Daten aufgelaufen. Und die Wissenschaft will ja auch diese Dinge zusammenführen. Also dort, wo wir diese vielen UFO-Zeugen oder vermeintlichen UFO-Zeugen, Leute, die glauben, sie hätten was Unerklärliches gesehen, aus Sicht der Wissenschaft alleine lassen, da öffnen wir natürlich diese Räume für das Spekulative und für die Verschwörungsnarrative. Und das führt uns ja nicht weiter. Da wollen wir ja genau weg davon.
Und was sind, du hast ja natürlich auch die aktuellen Daten und Fakten angeguckt in der Wissenschaft. Was sind so aktuell Ergebnisse und Fakten aus dieser Forschung?
Also wir können ganz klar belegen, es gibt neben den erklärbaren UFOs eben auch diese exotischen UFOs. Das sind Flugobjekte, die nicht so aussehen und nicht sich so verhalten wie all die Flugobjekte, die wir kennen. Die haben Beschleunigungen, die weder Material aushalten könnten, geschweige denn irgendwelche menschlichen Piloten. Ein menschlicher Kampfjet-Pilot, der kann mal so 10G, also das 10-fache der Erdanziehungskraft aushalten. Teilweise liegen Daten vor, die zeigen, dass diese Objekte sich mit 100 bis zu 1000 G bewegen. Das liegt also jeglich außerhalb der Fähigkeiten, die unsere Technologie und unsere ja auch Antriebe irgendwie haben. Es sind Phänomene, die vermeintlich den Natur, den physikalischen Gesetzen widersprechen. Aber das ist natürlich immer eine relative Frage. Wer weiß, zu was wir in 100 oder 500 Jahren in der Lage sind, welche Erkenntnisse wir gewinnen. Wir dürfen uns ja nicht dem Trugbild einhergeben, dass wir jetzt am Ende der der Wissenschaft wären. Wir entdecken ja jeden Tag neue Dinge. Und eine Zivilisation, wenn wir das jetzt in die Idee führen, die schon 1000 Jahre älter ist als unsere, hat wahrscheinlich eine ganz andere Technologie. Mhm. Stell dir das iPhone vor, das man unserem Opa vor 100 Jahren in die Hand gedrückt hätte und ihm gezeigt hat, was das kann. Unglaublich. Wir sind mit Taschenrechnern zum Mond geflogen und haben heute iPhones in den Taschen, die das zigtausendfache an Rechenleistung haben.
Das muss ja aber nicht unbedingt ein Flugkörper sein, der aus einem anderen Universum kommt. Das kann doch auch einfach was Militärisches sein, wo vielleicht auch Militärs oder Armeen anderer Länder das geheim halten und einfach mal testen, was geht und ob andere Länder das entschlüsseln können, entdecken können, mit was sie da unterwegs sind.
Genau, also das ist natürlich so. Viele können sich wahrscheinlich daran erinnern, als die ersten Tarnkappenbomber gezeigt wurden, die sind so windschnittig und sehen fast auf den ersten Blick nicht mehr aus wie ein Flugzeug, sondern wie ein Porsche eigentlich. Aber dass diese ganzen Entwicklungen, auch wenn wir heute schauen, alle auch fortschrittlichen Flugobjekte, die wir kennen, das sind immer noch konventionelle Fluggeräte. Auch diese Tarnkappenbomber, auch diese Kampfdrohnen, die im Ukraine-Krieg zum Beispiel zum Einsatz kommen, die haben einen Antrieb, die haben Flügel, die haben ein Heckruder, ein Seitenruder, die haben ein Landegestell, wie auch immer. Von unten betrachtet sieht das aus wie ein konventionelles Flugzeug, unterscheidet sich kaum von einer Boeing 747, die mittlerweile 60 Jahre alt ist. Und wir sehen auch in den Krisengebieten ja keine Technologie im Einsatz, die absolut alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Also wir sehen diese Hyperschallraketen, das sind aber immer noch ballistische Flugkörper, wie wir sie kennen. Auch die haben irgendwo einen Antrieb, irgendwo kommt was raus und die Rakete fliegt oder der Flugkörper fliegt nach vorne. Das können wir verstehen, aber hier zum Beispiel 2004 gab es den Nimitz-Vorfall, wo Kampfjetpiloten, also der Flugasse der US Navy, einem tic-tac-förmigen Objekt hinterhergeflogen sind oder von diesem Objekt ausgespielt wurden, das sich in wenigen Sekunden über hunderte von Metern Flughöhe erreichen konnte und dann auch wieder im Zickzack davongeflogen ist, also wirklich Eigenschaften hatte, und das sind Sachen, die sind auf Radar und auf der Telemetrie der Aufnahmen dokumentiert, die wir eben so nicht erklären können. Und diese Eigenschaften liegen so weit über dem, was selbst heute die uns bekannte Technologie liegt, dass man schon fast auch davon ausgehen kann, das ist jetzt auch keine Geheimtechnologie, die einfach noch nicht offiziell vorgestellt wurde. Man sagt so in der Luft- und Raumfahrt, die Zukunftstechnologie, die wir nicht kennen, ist etwa uns 20 Jahre voraus. Dieser Tic-Tac-Vorfall war 2004, das war also schon vor 20 Jahren. Und wir haben aus den 60er und 40er Jahren die gleichen Berichte. Das heißt also, diese Objekte hatten immer schon diese Überlegenheit, wie wir sie heute sehen. Also es gibt sicherlich viele Technologien, die für den Laien UFO-Sichtungen erklären können. Das eigentliche Kernphänomen ist davon nicht betroffen, weil das so weit über dem liegt, was wir kennen.
Jetzt forscht man da an der Universität Würzburg eben zu dem Thema. Wird an anderen Unis in Deutschland da noch geforscht?
Also das IFEX, das hat eine ganze Bandbreite von assoziierten Mitgliedern, und das sind teilweise Journalisten wie ich, das sind aber auch Wissenschaftler von anderen Universitäten. Die haben aber an ihren Universitäten jetzt kein eigenes Forschungszentrum. Aber zum Beispiel wird ähnliche Arbeit an der Harvard University gemacht, das Galileo-Projekt dort zum Beispiel. Es gibt ähnliche Forschungseinrichtungen an der Universität Lund in Schweden, in Durham. Forscht übrigens ein saarländischer Professor an UFOs. Der ist dort Rechtswissenschaftler und hat das ein bisschen ausgeweitet auf Fragen, was passiert, wenn wir so einen Kontakt hätten, wie betrifft uns das als Menschen, als soziologische Frage, politische Fragen. Und an der Universität von Albany wird jetzt eine UFO-Forschungseinrichtung eingesetzt. Und die NASA selbst hat zum Beispiel auch ein eigenes UAP-Forschungsdirektorat. Also das ist mittlerweile in der Akademie angekommen. Interessant ist eben auch da, das, was ich eben sagte, in der Wissenschaft, die Leute, die sich seriös damit beschäftigen, sagen auch, da hat die Wissenschaft tatsächlich, die offizielle Wissenschaft, 70 Jahre lang geschlafen, und wir müssen das jetzt nachholen, weil man sich lange Zeit an das Thema nicht rangetraut hat.
Du sprichst dich ja auch dafür aus, dass das Thema stärker wissenschaftlich erforscht wird. Mhm. Warum ist der Sicherheitsaspekt oder was?
Auch der Sicherheitsaspekt, also damit könnte man anfangen, weil es jeder versteht. Also jeder, der von uns schon mal geflogen ist, der möchte eigentlich sicher gehen, dass wir wissen, mit welchen Dingen wir den Luftraum teilen. Nicht nur gerade in Krisenzeiten, sondern auch zu Friedenszeiten. Also so ein Objekt wie hier in Saarbrücken, das hatte vermutlich, ich schätze, so 5 Meter Durchmesser. Wasser, dem will man nicht unkontrolliert im Luftraum einfach so begegnen. Aber das geht natürlich auch weit darüber hinaus. Wissenschaft soll uns ja Dinge erklären. Und ich habe es eben schon mal gesagt, da wo die Wissenschaft sich versperrt, öffnen wir den Raum in die Spekulationen, in die Verschwörungstheorie. Und die führt uns eigentlich nie zu wirklichen Erkenntnissen. Und alleine, jetzt, ich will mich da nicht so drauf konzentrieren, aber das ist so ein anschauliches Beispiel, wenn nur eines dieser Tausenden von UFOs, die jährlich gesehen werden, sich tatsächlich von außerirdischer Herkunft herausstellt, dann haben wir da wissenschaftlich, soziologisch und gesellschaftlich einen so enormen Forschungs- und Erkenntnisgewinn, dass es jede Forschung und Untersuchung dafür wert ist. Wenn man sich das mal durchspielt, diese Idee, was das bedeutet für uns, auch für unsere eigene Idee von unserem Platz im Universum, von unserer Selbstwahrnehmung und vielleicht natürlich auch sogar aus technologischer Sicht. Denn offenbar sind diese Dinge unserer Technologie überlegen und vielleicht kann man da ja sogar was Nützliches draus ziehen, wenn man so versteht.
Aber bei allen irdischen Problemen, mit denen wir uns hier in Deutschland, aber auch weltweit rumschlagen, gibt es eine Offenheit dafür?
Ja und nein. Also natürlich, man hört oft so, ja, sag mal, habt ihr momentan keine anderen Probleme? Aber offenbar, wenn wir nach Amerika schauen, gerade veröffentlicht das Pentagon all seine UFO-Akten und die UFO-Akten anderer Behörden. Also das zeigt auch, welchen großen Stellenwert man dem Phänomen seit dem Zweiten Weltkrieg eingeräumt hat. Und ich habe es gerade eben schon gesagt, wer weiß, zu was uns diese Erkenntnisse führen können. Also wenn man immer nur sagt, ja, aber momentan sollten wir das Geld lieber für das ausgeben. Geld ist eigentlich jetzt vielleicht nicht im Bundeshaushalt, aber grundsätzlich genügt da. Man sieht ja auch während Krisen, während Kriegen werden auch andere Forschungen weiter durchgeführt. Warum also auch sollte man die UFO-Forschung davon ausschließen? Weil es so viel für uns bedeuten könnte.
Du hast gesagt, das Pentagon hat gerade kürzlich wieder Teile seiner UFO-Akten veröffentlicht, jetzt zum dritten Mal. Hast du reingeguckt? Was gab es da zu entdecken?
Natürlich. Also Trump hat ja sehr großspurig angekündigt, dass das alles neue Akten wären, dass sich da drin Beweise für UFOs und, wie er das sagt, für außerirdisches Leben finden. Da sind wir Forscher so ein bisschen nüchterner da rausgegangen bei der Betrachtung der Akten. Die meisten Akten sind schon bekannt, wurden jetzt neu zusammengestellt. Leider fehlen selbst den neuen Fällen oder Videoaufnahmen. Man sieht da Objekte, die wirklich merkwürdig sind, die scheibenförmig sind, die irgendwie im Zickzack fliegen, merkwürdige Manöver vollziehen. Aber in all diesen Aufnahmen wurden die eigentlich relevanten Daten gelöscht, also Daten zur Beobachtungszeit, zum Beobachtungsort, Geschwindigkeit, Flughöhe und so weiter. Und das sind die Daten, die wir unabhängigen Forscher eigentlich brauchen, um die Sachen einzuordnen. Denn auf so einem Video kann man sehr vieles sehen. Man kennt das, wenn man im Zug sitzt, man schaut aus dem Fenster, die Bäume sausen ganz schnell am Fenster vorbei und der Horizont im Hintergrund ganz langsam. Wir wissen aber, dass nicht die Bäume sich bewegen und auch nicht der Hintergrund, die Berge oder die Bäume, sondern wir bewegen uns. Der Eindruck ist aber ein anderer. Das heißt, um das zu verstehen, ob hier nicht die sogenannte Parallaxeneffekt uns auf so einem Video in Streich spielt und das Objekt nur so aussieht, als würde es so kreuz und quer fliegen, das kann man nur untersuchen, wenn man die Daten hat. Und die wurden wiederum zensiert in den amerikanischen Akten, weil das alles Aufzeichnungen der US-Geheimdienste sind. Und ein Geheimdienst hat per se natürlich nicht die Aufgabe, seine Geheimnisse preiszugeben, noch weniger auf YouTube, sondern eben sie geheim zu halten.
Also das klingt so, als wäre nicht viel Neues dabei gewesen. Es gibt ja auch Kritiker, die sagen, ja, gerade Trump und auch die US-Regierung wollen von anderen Problemen, sei es der Iran-Krieg oder vielleicht auch von der Epstein-Affäre, ablenken mit der Veröffentlichung dieser Akten.
Oder eigener schlechter Umfragewerte. Aber ich glaube, dazu ist der Aufwand, der jetzt hier betrieben wird. Und man erfindet diese Akten ja auch nicht. Die sind ja vorhanden und die gehen bis zum Zweiten Weltkrieg zurück. Also dazu wäre dieser Aufwand, der da gemacht wird, wirklich zu groß in so einer multimedialen Welt, in der wir heute sind, kann man, glaube ich, schlecht mit einem Thema vom anderen ablenken. Und wir sehen ja trotz UFO-Aktenveröffentlichung, wir haben mittlerweile die dritte Tranche, die veröffentlicht wurde. Das kommt so alle zwei Wochen. Freitags werden diese UFO-Akten veröffentlicht. Die neuesten haben wir weiterhin den Iran-Krieg. Wir haben weiterhin Konflikte weltweit und die Epstein-Affäre ist, glaube ich, auch noch nicht so ganz vom Tisch und Trumps Umfragewerte werden auch nicht besser. Also es würde nicht funktionieren. Ich bin immer so ein bisschen dagegen, eine Verschwörungstheorie gegen die andere auszutauschen.
Aber was treibt Länder wie die USA an? Du hast vorhin England angesprochen, die in der Vergangenheit auch ihre UFO-Akten veröffentlicht haben. Frankreich hat das auch vor einigen Jahren getan. Mhm. Was ist das Interesse?
Ja, es gibt ja immer schon ein großes öffentliches Interesse an dem Thema und die Leute wollen halt, da sind wir wieder wieder bei der, wenn die Leute UFOs sehen und melden. Die Leute wollen wissen, was da vor sich geht. Das sind ja keine Sachen, die nichts mit ihnen zu tun haben, sondern die zeigen sich in ihrer physischen Welt und da ist das Interesse halt sehr groß. Natürlich kommt die Faszination am Rätselhaften mit dazu und die Faszination nach Fragen nach außerirdischem Leben. Und deswegen ist der öffentliche Druck sehr groß. Und dieser ganze Prozess mit den UFO-Akten in Amerika, der hat nicht mit Trump angefangen. Der läuft schon seit Jahrzehnten, dass sich verschiedene Institutionen, teilweise wissenschaftliche, teilweise bürgerwissenschaftliche Einrichtungen um diese Veröffentlichung der Akten bemühen, weil diese Akten ja schon immer angelegt wurden. Man kennt das Project Blue Book, das war in den 50er bis 70er Jahren, da hat die Air Force zum ersten Mal UFOs untersucht, eben fast 20 Jahre lang und hat über fast 13.000 Fälle zusammengestellt, meistens von militärischen Zeugen und hat sie dann untersucht. 700 sind übrig geblieben, die man nicht erklären kann. Dann gab es so Ereignisse wie, was die meisten kennen, da soll in Roswell, ist was abgestürzt. Man weiß, da ist was abgestürzt, nur man weiß nicht genau, was es war. Und die Air Force verheddert sich in Dementis und gegenteiligen Aussagen. Mhm. Und das nährt natürlich die Frage danach, was ist denn da jetzt abgestürzt? Und sind da wirklich, wie jetzt Spielberg, da spielt das Roswell-Ereignis ja auch eine bedeutende Rolle, was hätte es für Konsequenzen für uns, wenn das wirklich ein außerirdisches Raumschiff war, in dem sogar Leichen gefunden wurden oder vielleicht nicht nur Leichen? Das ist die Story in dem Spielberg-Film, dass die US-Regierung, das ist natürlich mehr oder weniger eine Verschwörungserzählung, schon seit den 50er Jahren offiziellen Kontakt zu nichtmenschlichen Intelligenzen hat und uns nur, warum auch immer, davon nichts sagen.
Diese Veröffentlichungen haben jetzt ja auch wieder dafür gesorgt, dass Verschwörungstheoretiker da in heller Aufregung waren. Die Webseite, wo man diese Akten veröffentlicht hat, die hat in kürzester Zeit, ich glaube, über 1,7 Milliarden Aufrufe.
Genau. Wobei das sicherlich nicht nur Verschwörungstheoretiker sind. Also zu einer Verschwörung gehört ja auch eine Verschwörung. Also das ist immer so die Frage, wo ist da eigentlich die Verschwörung? Und bei UFOs ist eigentlich die einzige Verschwörung, dass unterstellt wird, man hat uns nicht die Wahrheit gesagt. Und da gäbe es natürlich verschiedene Ansätze, warum man das machen könnte. Zum einen, weil man diese überragende Technologie für sich selbst ausnutzen wollte und vielleicht bei so einem, gehen wir mal in das Bild rein, bei einem abgestürzten außerirdischen UFO, das muss man ja erstmal verstehen und das dauert vielleicht nicht nur 2 Wochen, sondern 20 Jahre oder 50 Jahre, bis man das, wenn überhaupt, verstanden hat. Aber das teilt man natürlich nicht mit seinen Erzfeinden im Kalten Krieg zum Beispiel. Da gab es also vielerlei Gründe für Geheimhaltung. In Spielberg geht da noch einen Schritt weiter und sagt, es gab da Kontakte dazu, aber dieses Eingeständnis, dass wir schon in den 50er Jahren Kontakt gehabt hätten oder dass es überhaupt eine uns überlegene außerirdische Zivilisation gibt, die hierher kommt, die uns also überlegen ist, weil wir können noch nicht dahin fliegen, könnte zu gesellschaftlichen Unruhen führen, religiöse Fragen stellen, die die Leute an die Grenze ihrer sozialen Sicherheit treibt. Das sind alles Ideen, warum man sowas geheim halten könnte oder sollte. Ich glaube, wir werden da besser drauf vorbereitet, als Verschwörungstheorien das so skizzieren.
Obama wird ja aber auch zitiert, wenn es so einen Fall gäbe oder gegeben hätte, so eine Sichtung, wäre es unrealistisch, dass jemand in der US-Regierung oder ja in diesem Apparat für sich behalten könnte.
Das ist richtig, aber genau das ist ja die Situation, in der wir tatsächlich uns befinden. Es gibt ja in den USA Whistleblower, die vor dem US-Kongress genau das getan haben. Also die genau gesagt haben, wir haben Einsicht gehabt, teilweise wir haben mit an Projekten gearbeitet, die genau das getan haben. Das heißt, da hat Obama recht. Aber das ist kein Gegenargument, sondern eher ein Pro-Argument, weil Roswell war ja 1947 das Absturzereignis und schon in den 70er Jahren. Und schon damals gab es Leute, die gesagt haben, wir haben hier was anderes gesehen als einen abgestürzten Wetterballon. Also das heißt, tatsächlich wurde das Geheimnis nie so gut bewahrt, wie das Skeptiker gerne so hätten, wenn die dann dieses Argument bringen. Weil wir haben ja die Whistleblower. Und den im nächsten Schritt müsste dann ja der Skeptiker sagen, okay, der Whistleblower ist jetzt ein Beweis dafür, tut er aber nicht, weil dann sagt er, dann ist das wieder ein Spinner.
Auch in Deutschland gibt es UFO-Akten, Andreas, vom BND. Du hattest 2014 als erster deutscher Journalist die Gelegenheit, für dein Buch Deutschlands UFO-Akten die einzusehen. Was wurde in den Akten beschrieben? Hast du da ein Beispiel oder was da auch drinsteht für uns?
Also die Akte heißt UFOs an der innerdeutschen Grenze und geht genau darum, Sichtungen von Grenzschutzbeamten, die an der innerdeutschen Grenze Richtung DDR geschaut haben. Jetzt hat der BND und diese Behörden natürlich keine fliegenden Untertassen gesucht, sondern Spionageaktivitäten aus dem Ostblock. Das war das eigentliche Ziel. Und so lässt sich auch der Großteil, wie wir eben schon gehört haben, in anderen Archiven dieser Akten genau so erklären. Gerade mit dem Wissen, was wir heute von der damaligen Spionagetechnologie hatten. Aber auch in der Akte gibt es 2, 3 Fälle, die man bis heute mit diesem Wissen nicht erklären kann.
Zum Beispiel?
1986 auf der Insel Fehmarn haben insgesamt 4 Beamte schlussendlich ein Licht gesehen, das sich vom Meer her näherte. Und das kam dann ganz langsam angeflogen und stand dann 50 Meter über ihnen, war so hell, dass sie auch keine genauen Konturen erkennen konnten, stand dann stille und ist dann langsam über die Molenanlagen auch wieder davon geflogen. Für die damalige Zeit wäre das eine Technologie, die wir damals noch nicht hatten. Während wir heute sagen würden, okay, das ist vielleicht so eine Drohne. Die gab es aber damals noch nicht, weil es eben nicht die Steuerung dafür gab. So eine Drohne funktioniert ja nur durch Computersteuerung. Und man hörte auch kein Rotorengeräusch von einem Helikopter, der ja auch mal stille stehen kann. Aber vor allem diese langsame Bewegung, diese ganzen Aspekte dieser Sichtung, die leider nicht gefilmt und fotografiert wurde, ist bis heute tatsächlich sehr rätselhaft. Und das sind dann die spannenden Fälle auch beim BND. Mhm. Aber es haben auch andere Behörden, zum Beispiel es gibt UFO-Akten vom Verkehrsministerium, Verteidigungsministerium, vom Auswärtigen Amt. UFOs waren auch mal Thema bei der UNO-Vollversammlung. Also es gibt zahlreiche Akten und natürlich auch bei den Polizeibehörden. Nur kann man dort nicht anfragen, könnt ihr mir alle eure UFO-Akten schicken, weil die haben keine Kartei für UFO-Sichtungen. Das fällt dann unter die gewöhnlichen. Das muss man dann gezielt suchen.
Wie kommt man an solche Akten dran beim BND?
Also die BND-Akte habe ich nicht beim BND gefunden, sondern im Bundesarchiv in Koblenz. Und da habe ich tatsächlich angefangen mit einer ganz normalen Stichwortsuche, ganz naiv. Und unter dem Stichwort UFO war dann eben auch diese Akte ausgewiesen. Die war damals noch gesperrt und es hieß, dass sie bis 2021, 2022 noch nicht zugänglich war. Aber irgendwann hat irgendjemand anderes, ein anderer Journalist, diese Akte schon mal geöffnet. Dieser Umstand geht dann aber nicht in diese Liste hinein. Man kann das nicht sehen. Und als ich dann extra Einsicht gefordert hatte, haben die gesagt, ja, die ist schon länger offen und sie können das sehen. Es hat offenbar niemand außer mir vorher interessiert, hätte aber jeder tun können. Aber so hatte ich das Glück, diese Akte dann zu sehen. Und beim Bundesarchiv lagern eben viele UFO-Akten, wenn man so will, nur nicht an einem Ort wie jetzt in Amerika, dass das zusammengeführt wird. In meinem Buch habe ich das dann gemacht und es zeigt eben auch hier, zum Beispiel in der BND-Akte, da gibt es eine Handnotiz in einem Fall, da heißt es, bitte einen UFO-Vorgang anlegen. Ich konnte bislang nicht rausfinden, was da passiert ist innerhalb dieses UFO-Vorgangs. Aber offenbar wusste jeder, der mit dieser Akte umgeht, beim BND und auch bei zuarbeitenden Behörden, was das ist. Und vermutlich gibt es da noch weitere Akten, die noch irgendwo schlummern und zu finden sind. Und das ist natürlich aus meiner Perspektive eine spannende Geschichte.
Also da bist du auch noch weiter auf der Spurensuche, ja, diese Akten ausfindig zu machen. Aber gerade an der ehemaligen innerdeutschen Grenze würde man natürlich von einem Spionage, genau, ja, oder Ausspähversuch der jeweiligen Gegenseite ausgehen. Du hast schon gesagt, in anderen Ländern setzt man sich stärker mit dem Thema auseinander. In den USA wurde jetzt auch ein Expertenrat eingerichtet. Es gibt Programme, um solche Phänomene genauer zu erforschen. Wie ist das bei uns in Deutschland?
Also zum Beispiel, wir müssen gar nicht so weit schauen, in Frankreich gibt es seit den 70er Jahren die GEPAN. Das ist eine staatliche UFO-Untersuchungsbehörde, die dem staatlichen Raumfahrtzentrum unterstellt ist. Und die untersuchen eben schon seit den 70er Jahren UFO-Sichtungsmeldungen aus der Bevölkerung. Und wir haben ganz viele Partner, ob jetzt über EU oder über NATO, Bündnispartner, die das auch schon seit Jahrzehnten machen. Nur in Deutschland, wenn man verschiedenste Bundesregierungen bislang gefragt hat, die solche Anfragen gehen schon zurück bis in die 60er Jahre, hieß es immer bei uns, wir haben noch nie etwas detektiert, was wir nicht auch konventionell hätten erklären können. Und selbst die wissenschaftlichen Dienste des Bundestages, die haben 2010 eine Studie dazu gemacht und kommen zu dem Schluss, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass alle anderen, alle unsere Verbündeten und so große Mächte wie die USA sich mit dem Thema beschäftigen und in Deutschland man sich dafür nicht interessiert. Warum das so ist, das kann verschiedene Gründe haben. Tatsächlich gibt es in Deutschland keine solche Stelle, die bekannt wäre.
Keine Zentrale zumindest.
Keine Zentrale. Mhm. Das IFEX würde sich da anbieten. Vielleicht kommen wir da noch hin. Also an der Universität Würzburg. Aber man darf ja nicht vergessen, Deutschland hatte ja nach dem Krieg eine Sonderstellung im Vergleich zum Beispiel zu Frankreich. Deutschland war ja bis zur Wiedervereinigung nicht souverän, gerade nicht was Verteidigungsdinge anbetrifft. Und so findet man zum Beispiel in den Akten, die ich schon erwähnt habe, von Project Blue Book aus den 50er und 70er Jahren, findet man etwa 70 Fälle, die hier in Deutschland sich ereignet haben. Meistens dort, wo die Amerikaner auch stationiert waren. Denn daher hatte Blue Book ja seine Berichte gezogen. Und im Prinzip die spannendsten deutschen UFO-Fälle aus der damaligen Zeit, die findet man in keiner deutschen UFO-Akte, sondern mittlerweile an den National Archives in Amerika, wo die Blue Book-Akten eben liegen. Also wahrscheinlich wurden da solche Fälle, es gibt auch eine Anweisung der Kriegsregierung in Bayern von 1948, da hieß es, dass alle Sichtungen von ungewöhnlichen Flugobjekten, besonders von scheibenförmigen Flugobjekten, unmittelbar nach Washington zu melden seien und Berichte zu erstellen seien, die aber direkt nach Washington geflogen werden müssen. Da sieht man, wie hoch dieses Thema von den Siegermächten gehalten wurde und natürlich dann weniger in Deutschland. Ich habe mir auch mal den Spaß gemacht oder die Mühe, wie auch immer, mal nachzufragen, was passiert, wenn ein amerikanischer Kampfjetpilot, der in Ramstein startet, einem UFO über deutschem Gebiet begegnet. Wohin geht diese Sichtung? Wohin gehen die Daten? Wer ist da sozusagen zuständig? Und das ist jetzt keine Sache, die ich mir erfunden habe. Angefragt bei den Amerikanern hieß es, wir beantworten keine Fragen zu den Angelegenheiten anderer Staaten. Da müssen sie sich an die deutschen Kollegen wenden. An die deutschen Kollegen gewandt, bekam ich die gleiche Antwort, nur zurückgereicht an die USA. Das heißt, der Ball wird da so hin und her gespielt. Und das ist natürlich eigentlich schade, weil das sind auch so Nullantworten, die man da bekommt, die natürlich wiederum Verschwörungstheorien befeuern. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, ich bin Journalist und hätte da gerne einfach nur eine klare Antwort, eine Antwort, mit der ich Klarheit schaffen möchte und keine Unklarheit und mit der ich auch keine Verschwörungstheorien befeuern, aber eben mit dieser Art von Antwort auch die Antwort, dass man in Deutschland noch nie UFOs detektiert hätte, die man nicht erklären könnte. Da reicht ein Blick in die deutschen UFO-Akten, die vorhanden sind und die habe ich ja vom Bundesarchiv, die hat mir niemand unterm Tisch zugeschoben, dass es zahlreiche Fälle gibt, die bis heute und aus dem heutigen Perspektive nicht erklärbar sind. Und ich behaupte nicht, dass da gelogen wird, sondern es ist einfach nur, die Übersicht fehlt vielleicht. Ne? Also in Deutschland ist ja alles in einzelnen Ministerien und das eine Ministerium weiß nicht, was das andere will. Und zum Beispiel unsere Bemühungen, dass das IFEX eine staatliche UFO-Meldestelle wird, die hängt oft davon, dass niemand so richtig weiß, ob er oder wer zuständig ist.
Und eine der Sichtungen, die es eben gab und die man auch in Akten findet oder eine der ältesten dokumentierten Akten über eine UFO-Sichtung für den Saarland.
Genau, die älteste, wenn man so will, deutsche UFO-Akte, das hieß natürlich damals noch nicht UFO, der Begriff kam erst später, ist hier aus Saarbrücken von 1826. Da hat jemand am Rastpfuhl etwas gesehen, er sagt wie ein Leinentuch, aber ein metallisches Leinentuch, das auf ihn zugeflogen kam. Es gab einen Knall und das hat sich dann so wieder zusammengerollt und ist dann auch wieder davongeflogen. Es gab dann noch weitere Sichtungszeugen, die das aus der Ferne gesehen haben oder diesen Knall gehört haben. Und damals war das so die Hochzeit, da gab es so ein bisschen so ein Hype um Meteoriten. Da hat sich dann der bekannte Physiker Ernst Chladni eingeschaltet. Die meisten kennen den wahrscheinlich aus dem Physikunterricht, wenn man so eine Metallplatte hat und da kommt Sand drauf und dann hat man einen Cellobogen und wenn diese Platte in Vibrationen gebracht wird, bilden sich solche Muster. Der Sand ordnet sich zu solchen Mustern. Das ist der Physiker Chladni. Der war aber auch im Prinzip der Urvater der Meteoritenforschung und hat sich für all diese Dinge interessiert und hat so diesen Fall aufgezeichnet. Und hat dann gemeinsam mit der Honoration hier aus Saarbrücken, damals der Oberbürgermeister, der örtliche Notar und der Pfarrer, haben diese Zeugen also untersucht und befragt und gegenseitig im Prinzip so eine erste UFO-Untersuchung, ohne es zu wissen. Und das gab dann eine Akte, die leider heute in der Form nicht mehr in den Archiven existiert, aber eben der Chladni hat einen ausführlichen Bericht auf Grundlage dieser Akte erstellt und hat die international veröffentlicht. Also UFO-Fans weltweit den sagt der Name Saarbrücken schon was, weil das auch mittlerweile weitreichend publiziert wurde.
Also hat Saarbrücken damals weltweit für Aufsehen gesorgt. Aber wie kann man sich das erklären, was Sie da entdeckt hatten oder gesehen hatten?
Also wahrgenommen ein Meteorit war es nicht. Und wie kann man sich das erklären, wenn jemand im Wald, damals war der Rastfuhl ja noch bewaldet, das war auch ein Ziegler, also jemand, der Ziegel hergestellt hat, jetzt kein akademisch gebildeter Mensch vermutlich, aber dem begegnet plötzlich eine große Plattform, die da ist und die sich vor seinen Augen zusammenrollt und davonfliegt. Ich kann das nicht erklären.
Und er war bei guter Gesundheit, wer auch immer das gesehen hat.
Das kann ich natürlich aus der heutigen Sicht nicht mehr. Aber dafür gab es eben diese Untersuchungen von den Pfarrern. Und dann gab es so das Übliche. Der Pfarrer hat sich dafür verbürgt, dass der Ziegler irgendwie ein ordentlicher Kerl ist und so weiter. Aber natürlich ist man, je weiter man zurückgeht, natürlich immer mit Fragen konfrontiert, die man aus der heutigen Sicht nicht mehr beantworten kann.
Andreas, du beschäftigst dich als Journalist und Autor mit Anomalistik, also Phänomenen, die wir mit unserem aktuellen Wissen nicht verstehen oder richtig erklären können. Dein Ziel dabei ist aber auch immer, das merkt man auch in unserem Gespräch, vernünftige Erklärungen für diese Dinge zu finden. Woher kommt dein Interesse für all diese Themen, wie auch UFOs?
Also es hat eigentlich damit angefangen, dass mein Großvater so Bücher hatte über Archäologie, über Raumfahrt, über Wissenschaft allgemein, aber auch Bücher, das eine Buch hieß Unglaublich aber wahr. Und da stand so die ganze Phalanx an paranormalen Phänomenen drin. Mhm. Und das hat mich ebenso ein bisschen gegruselt als Kind oder Jugendlicher, wie auch fasziniert. Und vor allem fasziniert haben mich in dieser ganzen Bandbreite von, nennen wir es mal, grenzwissenschaftlichen oder anomalistischen Phänomenen, immer die Phänomene, die irgendwie so greifbar waren. Also jetzt weniger Spuk und Geister, wobei die natürlich mich gegruselt haben, aber da war die Faszination nicht so groß, weil ich immer dachte, bei UFOs, das sind doch Dinge, ich habe es eben schon mal gesagt, die lassen sich fotografieren, es gibt so viele Fotos, Filmen, man kann da Messdaten dazu erheben, also doch eine Einladung an eine wissenschaftliche Fragestellung. Und angefangen hat das Ganze dann auch, das ging dann in eine Schularbeit über. Ich war in der Waldorfschule und da macht man eine sogenannte Jahresarbeit am Ende der 12. Klasse. Ein Jahr lang beschäftigt man sich mit einem Thema. Und ich wollte ursprünglich über UFOs was machen, durfte es aber auch an der Waldorfschule nicht, weil es da hieß, das kann man ja nicht objektiv handhaben. Und so habe ich so einen Umweg genommen über die Kornkreise. Die kannte ich aus den Büchern, damals noch als UFO-Landespuren deklariert und dachte mir, okay, die sind ja wirklich vorhanden. Also wenn ich an ein Feld komme, wo ein Kornkreis drin ist, egal wie der da reingekommen ist, den kann ich besuchen, also kann ich den auch untersuchen. Eine sehr greifbare Geschichte, eine Manifestation sozusagen im Hier und Jetzt und kein Hokuspokus. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, wie kam der dahin? 1994 war ich dann zum ersten Mal in England und habe dann auch gesehen, dass diese Geschichten, die ich so gelesen habe, so das sind alles die Bauern oder Studenten, die das alles machen und trampeln, so einfach war die Erklärung nicht. Denn ich habe Bauern getroffen, die mir erzählt haben, ja, wir kennen das Phänomen schon viel länger als das, was man so hört in den 80er Jahren. Wir haben da drin als Kinder gespielt und die Großmütter haben davon erzählt. Und ich habe dann auch Dinge gefunden, historische, auch hier historische Dokumente für ein Phänomen, das schon seit Jahrhunderten dokumentiert wird. Und ich konnte auch mit Zeugen reden, die Kornkreise in der Entstehung beobachtet haben, ohne dass da jemand Hand und Fuß angelegt hat. Und so habe ich halt gemerkt, okay, da gibt es mehr zu erforschen, als man das allgemein so hört. Und es wird gerne so als Pseudowissenschaft abgetan. Und ich habe das nie so wirklich verstanden als Jugendlicher, weil ich dachte, das ist doch Wissenschaft. Also hier habe ich was Greifbares, was gemessen werden kann, fotografiert werden kann. Da öffnet sich doch eine wissenschaftliche Fragestellung. Und auf dem Weg versuche ich das auch zu verfolgen.
Du hast dann aber erstmal nach dem Abitur an der Waldorfschule in Saarbrücken, an der Hochschule der Bildenden Künste, sah Grafik- und Kommunikationsdesign studiert. Was war so der Wunsch eigentlich? Was wolltest du werden?
Also das war so eine andere Faszination von mir, grafisches Gestalten. Und die Kommunikation, ich habe ja schon sehr früh auch journalistisch gearbeitet, das war dann so eine Fragestellung, wie kann ich auch journalistische Inhalte in grafisch-visuell umsetzen. Und das war auch dann ein Teil auch meines Studiums, wo ich mich sehr stark auf Informationsgrafik oder so konzentriert habe. Nur irgendwann hat das Journalistische dann nach dem Studium eben sozusagen mehr Platz eingenommen als die eigentliche Grafik selbst. Aber ich sehe da schon Übereinstimmungen und gerade auch für das journalistische Arbeiten.
Die Kornkreise haben dich auf alle Fälle dann lange nicht losgelassen. Ab 94, du hast gesagt, warst du häufig in England und hast über die letzten 30 Jahre auch eins der weltweit größten Kornkreisarchive zusammengetragen. Ja. Was sind das? Fotos, Aufnahmen? Wie viele sind da drin?
Das sind über 7000 Kornkreise fotografisch dokumentiert. Eben aus allen Jahrhunderten, wobei natürlich fotografisch aus unserem Jahrhundert, aber früher gab es halt auch da Holzschnitte, Kupferstiche und so weiter von kornkreisartigen Phänomenen. Dazu sind dann so viel Daten wie möglich, also wann ist er entstanden, wann war er noch nicht vorhanden und alle Informationen, die ich dazu zusammentragen konnte. Und habe dann ja auch eine Ausstellung, die erste und bislang einzige museale Ausstellung an einem Naturkundemuseum in England kuratiert, dem Wiltshire Museum in der Grafschaft Wiltshire, also in Devizes dort. Da hatte man natürlich einen gewissen akademischen Anspruch zu erfüllen. Und das hat dazu geführt, dass das Museum in dem Jahr einen Besucherrekord verzeichnen konnte. Weil natürlich die Leute auch fasziniert davon waren, dass sie in einem Naturkundemuseum plötzlich mit einem Phänomen wie den Kornkreisen konfrontiert wurden.
Wie erklärt sich das Phänomen und warum gibt es davon auch so viele, gerade in England?
Naja, die gibt es auch weltweit. Aber in England hat sich das Interesse sozusagen um so ein bisschen die Faszination fokussiert auf so eine Gegend, wo es auch diese Steinkreise wie Stonehenge und Avebury gibt. Und da kam, glaube ich, so das eine und das andere zusammen. Aber wir finden das eben weltweit in dieser Konzentration schon in England. Eine richtige Erklärung dafür kann ich jetzt noch nicht so richtig liefern. In den späteren Jahren war das natürlich schon so, dass sich dort natürlich auch eine Kornkreismacher-Szene etabliert hat. Also wie ein Graffiti, das sprühe ich nicht an eine Hinterhauswand, sondern am besten an den Bus oder an den Zug,
wo also sie jeder sieht. Von Menschenhand.
Das ist nicht meine Schlussfolgerung. Also die meisten Kornkreise sind von Menschenhand gemacht, gerade in der jüngsten Zeit. Aber eben, es gibt ein Kernphänomen, das eben in seinen, das würde wahrscheinlich jetzt die Sendung sprengen, aber in seinen Eigenschaften und in seinen Merkmalen sich nicht durch menschliches, physikalisches Niedertrampeln erklären lässt. Es muss aber auch deswegen, nur weil es jetzt keine Menschen sind, die diese Kornkreise machen, von denen ich da als echtes Phänomen spreche, nicht automatisch außerirdisch sein. Also für mich haben auch die Kornkreise und die UFOs nur bedingt was miteinander zu tun. Das war für mich nie eine Unterkategorie des anderen.
Wie kamst du dann aber von den Kornkreisen zu den UFOs wieder stärker?
Also wie gesagt, das Interesse war ja ursprünglich schon mal da, also mehr als an den Kornkreisen. Das hat dann für 20 Jahre so ein bisschen, waren die Kornkreise eher im Vordergrund. Aber natürlich hat das Kornkreisphänomen und das UFO-Phänomen so Überlappungen. Es gibt diese Lichtphänomene, wie ich sie beobachtet habe, dieses kugelförmige Phänomen, die werden immer wieder im Kontext von Kornkreisen berichtet. Und so gibt es da immer Überschneidungen. Und ich glaube, auch jeder, der Kornkreise hört, denkt an ein landendes UFO im Kornfeld. Also von daher, 2017 war das dann, da hat sich angebahnt, dass die Amerikaner zum ersten Mal ihre UFO-Geheimnisse preisgeben, eingestehen werden, dass es jahrzehntelang ein geheimes UFO-Untersuchungsprojekt in den 2000er Jahren gab. Und da habe ich mir halt die Frage gestellt, was passiert denn, wenn deutsche Journalisten oder die deutsche Öffentlichkeit fragt, ja, was gibt es denn in Deutschland dazu? Und so kam ich zu den Deutschlands UFO-Akten, zu dem Buch. Und für mich waren die Kornkreise von dem, was ich leisten konnte, irgendwann erforscht oder das
auserzählt.
Genau. Und jetzt sind es halt die UFO.
Wie reagieren die Leute aber, wenn du erzählst, was du machst?
Mittlerweile weniger kopfschüttelnd oder mit Vorwürfen der Spinnerei oder so als früher natürlich. Aber es liegt natürlich daran, dass ich auch sehr viel publiziere. Also nicht nur auf meinem eigenen Portal und in meinen eigenen Büchern, sondern ich schreibe für Portale wie Telepolis, für das Space Magazin, für Focus bin ich sogenannter Experte zum Thema. Die meisten Leute wissen, glaube ich, mittlerweile schon, wie ich mich, auf welcher Ebene ich mich mit dem Phänomen beschäftige. Und das neue Buch UFO, ein Sachbuch, das trägt ja schon im Titel auch diesen Anspruch, dass es eben kein irgendwie Wirrwarr und spekulatives Verschwörungserzählungen sind.
Viele fragen sich immer, auch nach unserem Gespräch sicherlich, gibt es UFOs und außerirdisches Leben? Was ist deine Antwort, nachdem du dich so viele Jahre so intensiv mit dem Thema beschäftigt hast?
Also zum einen ist es so, UFO heißt ja nicht gleich außerirdisch. Aber auf dieses Statement sage ich oft auch, es heißt auch nicht nicht außerirdisch. Und die außerirdische Hypothese liegt auf jeden Fall zur Diskussion, auch im akademischen Kontext. Und es liegt daran, dass alle anderen Hypothesen, ob das jetzt Zeitreisende, Dimensionsreisende, was auch immer sind, das findet sehr viel im Spekulativen statt. Wir selbst sind eine technologisch entwickelte Zivilisation, die Raumfahrt betreibt und nicht nur Raumfahrt, sondern die sucht auch nach außerirdischem Leben ganz gezielt mit Sonden im All und sie sucht auch nach Intelligenz. Und wir versuchen, auf andere Planeten zu reisen. Wir versuchen, das Sonnensystem zu verlassen, das nächste Sternen- und Planetensystem zu erreichen. Also wir sind uns da das beste Beispiel. Wir schicken KI-gesteuerte Sonden zum Mars, die dann dort landen. Und wenn man sich die Landungen von Mars-Rovern anschaut, der ist eingepackt in eine scheibenförmige Schutzhülle. Das sieht aus wie eine UFO-Landung. Also man braucht da gar nicht so viel Fantasie aufzubringen, dass man sich vielleicht vorstellen könnte, wenn es noch andere da draußen gibt, machen die vielleicht das Gleiche und haben vielleicht auch schon technologische Fähigkeiten, die wir nicht haben, haben uns vielleicht auch schon entdeckt und kommen genauso wie wir zu einem anderen Planeten fliegen würden, auf dem wir leben, vermuten. Das vermuten wir ja zum Beispiel auf den Jupitermonden und sind momentan daran, dort Sondenmissionen hinzuschicken. Und vielleicht funktioniert es genauso umgekehrt. Das heißt, diese außerirdische Hypothese ist jene Hypothese, für die wir am wenigsten spekulieren müssen. Denn wir tun es selbst.
Also da gibt es Gedankenspiele auch in Teilen der Wissenschaft. Also wer diese Außerirdischen sein könnten und was die, wenn sie zu uns kommen würden, bei uns wollen würden. Oder?
Genau, also wovon wir ausgehen müssen, wenn wir dieses Gedankenspiel uns erlauben, wenn eine außerirdische Zivilisation hierher kommt, dann ist sie uns technologisch zumindest überlegen. Und das könnte natürlich zu einem Problem führen, denn wir haben das in unserer eigenen Geschichte, auch da wieder sind wir uns selbst das beste Beispiel. Die vermeintlich oder zumindest mal technologisch überlegene Zivilisation führt meistens zur Auslöschung oder zur Bedrohung der unterlegenen Zivilisation. Wir sehen das bei Christoph Kolumbus in Amerika und den Ureinwohnern. Das ist natürlich so ein Szenario, was nicht ganz so schön ist. Wenn wir uns aber vor Augen führen, dass das UFO-Phänomen, wie ich es versucht habe darzustellen, uns ja schon seit Jahrhunderten begleitet, dann können wir davon ableiten, also so ganz feindlich im Sinne von einer Invasion, also die Invasion hat ja offensichtlich noch nicht stattgefunden, scheinen sie uns, wenn sie es denn sind, nicht feindlich gesinnt zu sein. Von daher können wir hoffen, dass sie friedlich sind oder, und das sind natürlich, da geht es dann auch in die Soziologie, es gibt auch Soziologen, die sich damit beschäftigen, interessante Fragestellungen, vielleicht begegnen wir einer Spezies, die völlig andere moralische Vorstellungen hat, also wir machen oft den Fehler, dass wir sagen, ja, aber wenn die das doch könnten, dann müssten die das doch so und so machen. Vor dem Weißen Haus landen, wo ich persönlich jetzt gar nicht landen würde als Alien im ersten Moment. Oder sie müssten irgendwie sich doch allen zeigen oder müssten uns doch irgendwie Technologie überlassen, mit der wir die Umwelt retten können. Aber das sind alles so Annahmen, die genauso auch umgekehrt sein könnten. In meinem Buch habe ich das auch gemacht, nicht nur, weil ich ein großer Star Trek-Fan bin, sondern weil ich wirklich finde, dass das dort sehr schön gemacht wird. Die Enterprise begegnet Zivilisationen, die teilweise völlig anders sind wie wir, viel älter sind zum Beispiel, deswegen auch längere Reisen unternehmen könnten, die ganz andere moralische Wertvorstellungen haben, wo es kein Gut und Böse gibt zum Beispiel. Das ist ja zum Beispiel sowas, vielleicht würden Außerirdische, die hierher kommen, gar nicht verstehen, dass wir irgendwelche Tests, die mit uns durchgeführt werden, als übergriffig wahrnehmen. Also da kann man unheimlich viel durchspielen mit Dingen, die wir ja selbst auch praktizieren. Wir untersuchen ja auch Tiere im Zoo, schauen wir uns die an. Wir fahren irgendwo hin, um besonders ausgestorbene Arten zu finden, schicken Sonden ins Meer, um in der Tiefsee Leben zu finden. Also all das könnte man durchspielen und genauso vielfältig könnte natürlich auch das sein, was uns hier begegnet. Ich glaube aber, wenn uns hier was von außen Außerirdische begegnen, haben sie auch vieles mit uns gemein. Denn sie zeigen ja, sie kommen hierher, haben ein Interesse an uns, brauchen auch ein Raumschiff. Es gibt so eine Star Trek-Folge, da heißt es, warum braucht Gott ein Raumschiff? Weil diese Außerirdischen als Götter getarnt haben. Und dann fällt eben dieses Szenario in sich zusammen. Brauchen eben ein Raumschiff, um hierher zu kommen. Irgendwie was Physisches scheinen sie mit uns zu teilen.
Aber wenn man diese Gedankenspiele weiterspinnt, wie du und andere das dann offenbar machen, würdest du sagen, ist es eine gute Idee, dass man sich auf Besuch von Außerirdischen, wie auch immer sie aussehen und wie sie zu uns kommen, vorbereiten sollte?
Auf jeden Fall, denn die viel schlechtere Idee ist die, sich darauf nicht vorzubereiten. Und das gilt ja nicht nur für UFOs und für Außerirdische. Wir hatten, erinnern sich vielleicht einige daran, es gibt ja, wird jetzt schon der dritte interstellare Objekt entdeckt, also ein Körper aus einem anderen Planetensystem, das in unser Sonnensystem eingedrungen ist. Und da wurde natürlich auch drüber spekuliert, ist das jetzt ein außerirdisches Raumschiff oder nur ein Komet. Aber das ist jetzt schon das dritte Objekt von ganz vielen, die da noch kommen werden. Und wir haben immer noch keine Mission sozusagen startklar, die das vierte Objekt oder das fünfte, sechste abfangen kann und aus der Nähe untersuchen kann. Und wenn es nur ein interstellarer kosmischer Felsbrocken ist, dann ist das immerhin Materie aus einem anderen Planetensystem und von wissenschaftlich höchster Bedeutung. Aber wir haben uns immer noch nicht darauf vorbereitet, dass wenn der nächste kommt. Und die Konsequenzen, die jetzt ein, man spricht ja vom First Contact, also wenn jetzt morgen die Außerirdischen vor dem Weißen Haus landen, sind ja, die kann man sich ja gar nicht ausmalen. Sicherheitssysteme würden in Frage gestellt. Die USA als mächtigste Nation der Welt können nicht verhindern, dass ein UFO in ihrem Weißen Haus landet. Also bis hin zu religiösen Fragen, die ja auch Spielberg in seinem Film durchspielt. Da sagt ja, da wird so eine Nonne gefragt, was macht das mit unserer Religion? Und sie sagt, das macht gar nichts mit unserer Religion. Denn kannst du dir vorstellen, dass Gott ein so riesiges Universum schafft, nur für uns? Also,
wie sollte die Vorbereitung dann aussehen? Oder wie sieht die in euren Gedankenspielen dann auch aus, die Vorbereitung?
Eben mit ähnlichen Fragestellungen, wie ich sie eben skizziert habe. Also sich überlegen, vor allem Information, das ist das Wichtigste. Also wenn man, die Bevölkerung hört sich immer so komisch an, aber wenn man sich nicht darauf vorbereitet und dieses nicht mal durchdenkt und vielleicht auch kommuniziert, sind wir darauf vorbereitet. Denn Menschen sagt ja, momentan haben wir noch keinen Plan für diesen Fall. Und das ist ja auch schon eigentlich unbefriedigend, finde ich. Wir haben noch keine Antworten darauf, wer spricht für die Menschheit? Wer spricht was für die Menschheit? Gibt es nur Kontakt zu den Amerikanern, wie die sich das wahrscheinlich so vorstellen? Oder vielleicht kommen die hierher und haben nur Interesse am Senegal, jetzt gestern vom Fußballspiel. Das sollte durchdacht werden, weil sonst wird man überrumpelt. Und das, wie gesagt, gilt ja nicht nur für die UFOs, sondern allgemein.
Würdest du das gerne erleben, dass Besuch von wo auch immer her?
Das hängt wiederum davon ab, mit welcher Intention die da kommen. Wer kommt und mit welcher Intention? Wenn das gut für uns ausgeht, dann natürlich sehr gerne, weil ich das spannend fände zu fragen, ja, ist das bei euch genauso wie bei uns? Ne? Habt ihr die gleichen Vorlieben, die gleichen Wertevorstellungen? Vielleicht, was ist mit der Religion? Also das sind, finde ich, ganz spannende Fragen, die man da stellen kann.
Und wenn sie kommen, hoffen wir, dass sie in guten Absichten kommen und spätestens dann wir uns wiederhören bei SR3 aus dem Leben. Vielen Dank für das Gespräch.
Bis dann, freut mich.
Aus dem Leben als Podcast. Jede Woche neu in der ARD Sounds App.